Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schlechte Umfragewerte, schwache Konjunkturaussichten und überfällige Reformen. Die Bundesregierung von Kanzler Merz steht vor erheblichen Problemen. Am Freitag scheiterte sie im Bundesrat mit ihrem Vorhaben, die Bürgerinnen und Bürger bei den gestiegenen Energiepreisen zu entlasten. Geplant war, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten freiwillig bis zu 1.000 Euro steuerfrei zahlen können. Jetzt soll über Alternativen beraten werden.
Ob an der Zapfsäule oder im Lebensmittelgeschäft, der Iran-Krieg treibt auch in Deutschland weiterhin die Preise nach oben. Der Bund versucht, die Preissteigerungen abzufedern, scheiterte aber am Freitag mit seiner steuerfreien Entlastungsprämie für Arbeitnehmer im Bundesrat. Die Länder wollten auf die Steuereinnahmen nicht verzichten. Ist die Entlastungsprämie damit Geschichte? Ja, meint Bayerns Ministerpräsident Söder im Bericht aus Berlin.
An so einem Punkt muss man mal überlegen, macht es dann einen Sinn, etwas weiter zu verfolgen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen? Ich rate davon ab, bin ja der einzige Ländervertreter im Koalitionsausschuss, mein Rat ist dringend davon abzulassen.
Söder selbst hatte die Entlastungsprämie von 1.000 Euro beim vergangenen Koalitionsausschuss mitverhandelt, aber sich dann im Bundesrat gegen sie gestellt. Für Teile der Unionsfraktion ist die Blockadehaltung der Länder nicht nachvollziehbar.
Sie haben ja nicht mal den Vermittlungsausschuss angerufen. Das ist schon politisches Faulspiel.
Jetzt diskutiert die Koalition auch über ihre geplante Einkommensteuerreform, welche laut Koalitionsvertrag kleinere und mittlere Einkommen entlasten soll. Wie könnte diese aussehen? Finanzminister Klingbeil hält sich am Rande seiner Kanada-Reise am Wochenende bedeckt.
Wir werden das jetzt besprechen, zeitnah. Wir werden darüber reden, ob und wie Entlastungen aussehen können. Aber da bitte ich jetzt um ein bisschen Geduld, dass wir das intern miteinander klären.
Beim Koalitionsausschuss am kommenden Dienstag wollen Union und SPD über die Einkommensteuerreform reden. Klar ist, diese könnte zu Mindereinnahmen bei den Ländern führen. Der nächste Streit zwischen Bund und Ländern deutet sich an.
Zwischenstation Teneriffa, das Kreuzfahrtschiff Hondius hat am Morgen die Kanareninsel erreicht. Auf dem Schiff war vor etwa einem Monat das Hunter-Virus ausgebrochen. 3 Menschen starben. Jetzt werden die Passagiere und ein Teil der Besatzungsmitglieder der Hondius unter strengsten Schutzmaßnahmen evakuiert und in die Heimatländer ausgeflogen. Dort, so die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, sollen sie als Hochrisikokontakte für rund 6 Wochen in Quarantäne bleiben.
Diese Bilder der spanischen Polizei zeigen, wie heute Mittag Passagiere das Kreuzfahrtschiff verlassen. Darunter auch 5 Deutsche.
Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Es ist sicherlich eine Belastung, das ist ja klar, psychologisch. Aber die sind eigentlich guten Mutes und sind jetzt natürlich auch froh, dass das Ganze mal ein Ende hat.
Die Hondius war Anfang April in Argentinien losgefahren. Auf dem Weg nach Europa waren Passagiere am Hunter-Virus erkrankt. 3 sind gestorben, darunter eine Frau aus Deutschland. Heute Morgen nun ist das Schiff in einen Hafen auf der Urlaubsinsel Teneriffa eingelaufen. Mediziner waren zuvor an Bord gegangen. Die Vorsichtsmaßnahmen sind hoch, als die Touristen vom Schiff geholt werden. Wohl nicht nur auf Teneriffa fühlen sich Menschen an die Corona-Pandemie erinnert. Doch es gäbe nach jetzigem Kenntnisstand einen großen Unterschied, sagt einer der Hunter-Virus-Experten im Interview. Wir wissen von einer Geburtstagsparty, auf der ein Infizierter war. Aber selbst Leute, die mit ihm am Tisch saßen, haben sich nicht infiziert. Die Übertragbarkeit dieser Viren ist nicht wie bei Masern, ist nicht wie bei Covid-19. Für eine Infektion braucht es wohl einen engen Kontakt zu akut Kranken. Busse einer spanischen militärischen Spezialeinheit bringen die Passagiere zum Flughafen. Von dort werden sie in ihre Heimatländer geflogen. 4 Deutsche fliegen in dieser Maschine zunächst in die Niederlande, bevor es zur Überwachung weitergeht in deutsche Kliniken.
Christina Böker ist vor Ort im Hafen von Granadilla auf Teneriffa. Wie weit ist die Hondius mittlerweile evakuiert?
Ja, es ist hier mittlerweile deutlich ruhiger geworden. Wir warten aber gerade noch darauf, dass für heute die letzte Gruppe, die US-Amerikaner von der Hondius an Land und dann an den Flughafen gebracht werden. Morgen sind dann noch die australischen Passagiere dran. Aber die Zwischenbilanzen, die hier gezogen werden, sind erstmal positiv. Es sei alles nach Plan verlaufen. So lässt es zumindest immer die spanische Gesundheitsministerin, die hier im Laufe des Tages mehrere Pressekonferenzen gegeben hat, verlauten. Und auch die Mediziner, die hier noch als Backup vor Ort sind, zum Beispiel für den europäischen Katastrophenschutzmechanismus, die haben uns heute Nachmittag gesagt, sie sind froh, dass sie bisher nicht gebraucht wurden. Aufatmen dürfte auch die kanarische Bevölkerung, denn die hatten sich im Vorfeld Sorgen gemacht, obwohl wir ja auch im Beitrag gehört haben, dass die Wissenschaftler alle sagen, das hier ist kein Covid.
Danke, Christina Böcker. Russlands Präsident Putin hat sich zu einem möglichen Ende des Krieges gegen die Ukraine geäußert. Auf einer Pressekonferenz sagte er gestern, direkte Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj seien unter bestimmten Bedingungen vorstellbar. Als Vermittler brachte Putin Altkanzler Schröder ins Spiel. Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es dazu, man habe die Äußerungen zur Kenntnis genommen, sie reihten sich ein in eine Serie von Scheinangeboten. In Syrien läuft der erste Prozess gegen ein hochrangiges Mitglied des Assad-Regimes. Atef Najib ist ein Cousin des vor anderthalb Jahren gestürzten Machthabers Bashar al-Assad. Ihm wird unter anderem systematischer Massenmord vorgeworfen. Heute wurde Najib formell vor einem Strafgericht in Damaskus angeklagt. Das Interesse an dem Prozess ist groß, doch es gibt auch kritische Stimmen.
Jeder will hinein in den Justizpalast von Damaskus. Die Stimmung ist aufgeheizt. Gott ist groß, rufen Hunderte. Gekommen sind viele Familien, deren Angehörige unter dem gestürzten Assad-Regime entführt oder getötet wurden. Ich hoffe auf Gott und darauf, dass Gerechtigkeit siegt. Die Justiz muss dem Volk gerecht werden, sonst wird das Volk wieder eine Revolution starten. Ein historischer Prozess. Zum ersten Mal stehen in Syrien hochrangige Mitglieder des Assad-Regimes vor Gericht. Atef Najib, ein Cousin von Ex-Präsident Bashar, wird dem Richter symbolträchtig vorgeführt. Die Anklage, er soll 2011 als Geheimdienstchef Massaker angeordnet haben. Ihnen wird vorgeworfen, die direkte Befehlsverantwortung für systematische Verbrechen gegen Zivilisten getragen zu haben, darunter Tötung, Folter und willkürliche Inhaftierung. Doch auch Kritik am Gerichtsverfahren wird laut. Wie unabhängig Richter und Generalstaatsanwaltschaft tatsächlich sind, bleibt für viele Syrerinnen und Syrer unklar. Kritiker werfen der neuen islamistischen Regierung in Syrien vor, bislang kein wirklich unabhängiges Justizsystem geschaffen zu haben. Wir hoffen, dass dies hier kein bloßer Schauprozess ist. Es gibt ein Fragezeichen, wie das Gericht zusammengestellt wurde, auf welcher Gesetzesgrundlage eigentlich entschieden wird. Wir fordern ein Sondertribunal, damit diese Personen auch korrekt zur Rechenschaft gezogen werden können. Einig sind sich alle Beobachter, die Verbrechen des Assad-Regimes müssen aufgearbeitet werden. Offen bleibt, was am Ende zählen wird, Recht oder Rache.
Seit mehr als einem halben Jahr herrscht im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas eine Waffenruhe. Doch wie es langfristig im Gazastreifen weitergeht, ist unklar. Die geplante Entwaffnung der Hamas zeichnet sich bislang nicht ab. Derzeit ist der Gazastreifen de facto geteilt durch die sogenannte gelbe Linie. Das israelische Militär hat sich in das gelb eingefärbte Gebiet zurückgezogen. Im anderen Teil leben die meisten der gut 2 Millionen Palästinenser. In der Nähe der gelben Linie kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Für die Menschen vor Ort eine gefährliche Situation.
Jeden Moment sind wir bereit zu fliehen. Unsere Taschen und Sachen sind gepackt. Wir leben hier in Angst und Unsicherheit, erklärt Munir Rajab al-Kashash. Unser lokales Kamerateam hat ihn und seine Familie am Rande von Gaza-Stadt besucht, nur wenige Minuten entfernt von der gelben Linie. Dort beginnt das Gebiet des Gazastreifens, das die israelische Armee kontrolliert, markiert durch gelbe Betonblöcke. Jenseits der Linie fast nur Zerstörung. Entlang der Linie ein Leben in ständiger Angst. Uns erreichen hier kaum Hilfsgüter. Sie befürchten, dass sie von Angriffen getroffen werden und kommen nicht mehr. Über ihm kreist eine Drohne. Abends würden sie sich nicht mehr auf die Straße trauen, haben Angst, dass die Armee weiter vorrückt. Mehr als 850 Menschen wurden laut palästinensischem Gesundheitsministerium seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 durch israelische Angriffe getötet. Mehr als 200 von ihnen laut UN an der gelben Linie, darunter auch Kinder. Das israelische Militär spricht oft von Terrorverdächtigen. Da die Hamas nicht bereit sei, die Waffen abzugeben, geht dieser israelische Militärexperte davon aus, dass Israel wieder massiv im Gazastreifen angreifen werde. Ich denke, dass es letztlich keine andere Möglichkeit geben wird, als die vollständige Besatzung des Gazastreifens durch das israelische Militär, um die Hamas zu zerschlagen. Schon jetzt kontrolliere das Militär mehr als 60%, sagt er. Die Menschen hier fürchten, bald wieder vertrieben zu werden. Der israelische Verteidigungsminister bekräftigte zuletzt erneut, genauso wie im Gazastreifen werde man auch im Süden des Libanon vorgehen. Er sprach auch dort von einer sogenannten Sicherheitszone zum Schutz vor der Hezbollah. Für die Menschen vor Ort bedeutet der Einmarsch Zerstörung und Vertreibung.
Können wir noch miteinander reden und Meinungen austauschen oder haben sich alle in ihrer eigenen Welt eingeigelt? Die ARD-Aktion Was Deutschland verbindet will genau das ausloten. 84 Menschen treffen sich an diesem Wochenende aufeinander. In Gruppengesprächen wird über strittige Themen wie Migration oder Gleichberechtigung diskutiert. Zu sehen sein wird dies in verschiedenen Sendungen, unter anderem in einer Dokumentation am 1. Juni.
Ohne Blatt vorm Mund sagen, was man denkt und trotzdem mit Menschen ins Gespräch kommen, die eine ganz andere Meinung haben. Darum geht's in der ARD-Dialogaktion, was Deutschland verbindet. 84 Menschen, die sich nicht kennen, stellvertretend für 84 Millionen Menschen in Deutschland, haben dieses Wochenende hier in Leipzig und zeitgleich in Baden-Baden diskutiert, unter anderem über Migration, Demokratie und Gleichberechtigung.
Dass wir die hundertprozentige Gleichberechtigung hinkriegen, glaube ich nicht, will ich auch nicht, sage ich so. Und es gibt einfach Sachen, wo ich auch sage, kann ich eine Frau nicht gebrauchen, zum Beispiel ganz allgemein Militär, Polizei?
Wie sehr kann, sage ich jetzt mal, ein Mann über meine Frauenrechte bestimmen? Deswegen, ich glaube, den Diskurs muss man einfach ein bisschen wenden und wieder inklusiver werden mit den Personen, die diese Inklusion eben auch brauchen.
Das Dialogformat ist ein Projekt, das in der ganzen ARD ausgespielt wird.
Wenn Sie das Radio einschalten, wenn Sie den Fernseher einschalten, wenn Sie auf Social Media, auf ARD-Plattformen unterwegs sind, dann werden Sie an dem Projekt eigentlich nicht vorbeikommen, weil uns darum geht, das, was uns die Menschen anvertraut haben, als Querschnitt für ganz Deutschland, diese Themen, diese Perspektiven ernst zu nehmen.
Miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Was Deutschland verbindet, soll Raum für Austausch bieten. Zu sehen zum Beispiel von morgen an im Dialog vor 8 um 19.45 Uhr im Ersten.
Und wir kommen zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Heidenheim warte im Abstiegskampf seine Chance auf den Relegationsplatz. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann in Köln mit 3:1. Zuvor verpasste Freiburg wichtige Punkte im Kampf um die Europapokalplätze. Für die Breisgauer gab es beim Hamburger SV eine 2:3 Niederlage.
Für den HSV ist es ein stimmungsvoller Abschluss der Heimspielsaison. Im ausverkauften Hamburger Volkspark die Führung in der 14. Minute durch Bakary Jatta. Sein erstes Bundesliga-Tor. Nur 90 Sekunden später gleicht der SC Freiburg aus. Igor Matanovic, gebürtiger Hamburger, ausgebildet beim HSV-Stadtrivalen, dem FC St. Pauli, zur Pause 1:1. In der 64. Minute erhöht der HSV per Freistoß, leicht abgefälscht, Luka Vuskovic, Innenverteidiger, sein sechster Saisontreffer. Mit Tempo und Power, der SC Freiburg kommt nicht hinterher. Hinter dem Sprinter Fabio Baldé, kurz zuvor eingewechselt, der HSV führt mit 3:1. Der Anschlusstreffer in der 87. Minute kommt zu spät. Erneut Igor Matanovic. Mit einem Sieg hätte sich das Team von Trainer Julian Schuster vorzeitig für den europäischen Wettbewerb, die Conference League, qualifizieren können. So aber strahlt der HSV die Mannschaft von Merlin Polzin.
Die Tabelle auf den vorderen Plätzen gibt es keine Veränderungen. Freiburg auf Platz 7 hat die besten Chancen auf die Qualifikation für die Conference League. In der Abstiegszone steht Wolfsburg auf dem Relegationsplatz vor Heidenheim und dem neuen Schlusslicht St. Pauli. Und hier die Wettervorhersage für morgen Montag, den 11. Mai.
Tiefer Luftdruck und kältere Polarluft sorgen für einen kühlen, sehr windigen und vielerorts nassen Start in die neue Woche. Heute Nacht ist es im äußersten Osten und Nordwesten noch trocken und teilweise klar, sonst fällt oft kräftiger Regen. Im Südwesten und in der Mitte sind anfangs Gewitter dabei. Am Tag regnet es weiter, regional langanhaltend und kräftig. Im Südosten und Nordwesten auch Wolkenlücken, aber von der Nordsee folgen wieder Schauer und auch im Südosten gibt später teilweise Schauer und heftige Gewitter. Im äußersten Norden heute Nacht um 0, in der Südosthälfte dagegen 10 bis 14 Grad. In Eifel und Sauerland morgen unter 10, in Lausitz und Niederbayern noch um 20 Grad. Dienstag mal Sonne, mal dichte Wolken und regionale Schauer, dazu windig. In den folgenden Tagen wechselhaft und windig, aber es wird langsam wieder wärmer.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr fragt Julia Nihari-Kazen, warum Putin Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch gebracht hat. Außerdem nach dem Sieg von Heidenheim dramatisches Abstiegsrennen in der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.